Liebe Gemeinde, was ist eigentlich christlich? Was ist eigentlich christlich? Viele unserer Zeitgenossen würden sagen, ein christliches Leben, das ist ein friedliches und rücksichtsvolles und tolerantes Leben. Man ist hilfsbereit, sozial eingestellt und alles in allem ein recht angenehmer Zeitgenosse. Christliches Leben, so meinen viele, folgt dem Kochrezept, das die Mutter von Johann Wolfgang von Goethe einmal zusammengestellt hat. Wie kommt man gut durch ein Jahr hindurch, hat sie gefragt und dann folgendes Rezept gemixt. Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege diese Monate in 30 bzw. 31 Teile, sodass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge hinzu 3 gehäufte Esslöffel Optimismus, 1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 Prise Takt. Und dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit. Soweit die Frau Goethe. Und so stellen sich viele ein angenehmes, christlich gutes Leben vor. Und irgendwann stoßen sie dann mal auf die Bibel und fallen aus allen Wolken. Die Bibel weiß viel über Rücksichtnahme zu sagen und über soziale Verantwortung, jawohl. Aber wenn die Bibel beschreibt, was ein Christ ist, ein echter Christ, dann zieht sie ganz andere Register. Wer ist wirklich gläubig? Das ist im Jahr 2009 zumal eine wahrhaft provokative Frage. Und unsere Predigtreihe über die Apostelgeschichte hat uns vor einiger Zeit darauf gestoßen, auf diese Frage. Sie hatte sich entzündet an der speziellen Spannung zwischen Juden und Heiden. Davon berichtet uns Apostelgeschichte 11. Für die meisten Judenchristen war das unvorstellbar, dass auch Heiden echte, vollwertige Christen werden. Das war undenkbar. Ohne den Umweg über das Judentum geht es nicht. Ohne Beschneidung, ohne Einhaltung der Speisegebote geht es nicht. Das war ihre feste Überzeugung. Und sogar die Apostel mussten die Lektion erst mühsam lernen, dass Jesus genügt. Petrus war einer der Ersten, die das kapierten. Paulus folgte einige Zeit später, dafür umso radikaler. Und er wurde dann später auch der Chefmissionar für die Heidenwelt. Und das größte Anliegen war dann fortan, dass viele Menschen wirklich gläubig werden, echte Christen. Am letzten Sonntag hatten wir diese Frage dann schon aufgenommen, wer ist wirklich gläubig heute hier in Hannover und Umgebung? Und wir hatten festgestellt, dass das Neue Testament darauf eine ganz eindeutige Antwort gibt. Es sagt, wenn du wirklich gläubig werden willst, wenn du Gottes Kind werden willst, dann musst du mit Jesus Christus in Kontakt treten. Dann musst du zu Jesus kommen. Das war die Antwort. Und das ist möglich, weil er wirklich auferstanden ist und weil er lebt. Man kann nur zu einem Lebendigen kommen, man kann nicht zu einem Toten kommen. Wirklich gläubig ist, wer in einem persönlichen Verhältnis mit Jesus Christus lebt. Und wir haben gesehen, dass uns diese Entdeckung zu 2 Schicksalsfragen führt, die jeden Menschen persönlich angehen. Es sind eigentlich 2 einfache Fragen und doch 2 gewichtige Fragen, denn sie tragen das Gewicht der Ewigkeit. Sie entscheiden über Himmel und Hölle. Und die erste Frage hatten wir am letzten Sonntag beantwortet. Sie lautete, wie komme ich zu Jesus? Wer das nochmal ausführlich nachhören will, kann es über unsere Homepage tun, beg-hannover.de. Dort kann man das nochmal ausführlich nachhören, wie komme ich zu Jesus? Wir hatten gesehen, wer wirklich gläubig sein will, wer Gott zum Vater haben will, der braucht Jesus höchstpersönlich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Jesus zeigt nicht nur den Weg, hatten wir gesehen, sondern Jesus ist selbst der Weg. Ich bin der Weg zum Vater. Wir brauchen die Verbindung zu ihm persönlich. Dieses persönliche Vertrauensverhältnis zu einer konkreten Person. Das heißt Glauben. Und Verbindung aufnehmen zu ihm, zu Jesus, kann ich durch das Gebet, hatten wir gesehen. Er ist ja da. Er hat ja versprochen zu hören. So komme ich zu Jesus. Und wenn ich so den wirklichen, lebendigen Jesus in meinem Leben haben will, dann muss ich das akzeptieren, was er in der Bibel über sich selbst sagt. Sonst ist es nur eine Karikatur, an die ich mich wende. Es gibt nur den Jesus, der sich uns in der Bibel vorstellt. Das ist der wahre Jesus Christus. Und Jesus hat von sich selbst gesagt, dass er der Retter ist und dass er der Herr ist und der König. Und Glauben bedeutet nun persönliches Vertrauen zu Jesus, meinem Retter, und persönliche Hingabe an Jesus, meinen König. Ich vertraue mich Jesus als meinem Retter an und ich ordne mich Jesus als meinem König unter. Das ist Glauben nach der Bibel. Und wir hatten auch gesehen, dass das natürlich nicht die normale Lebensrichtung von uns Menschen ist. Die normale Richtung von uns Menschen geht genau andersherum. Wir wollen selbstbestimmt leben, wir wollen unser eigener König sein. Wir wollen Gott nur so als Begleitmusik unseres Lebens. Und darum gehört zum Glauben als Zwillingsbruder dazu die Umkehr, die Bekehrung, die Abkehr vom alten Leben. Und dass ich mich im Glauben an Christus klammere, seine Vergebung in Anspruch nehme. Und wer erstmal zu Jesus gekommen ist, hatten wir gesehen, zu dem wirklichen, lebendigen Jesus. Der hat einen neuen Retter gefunden und einen neuen Freund. Im Johannesevangelium steht ausdrücklich, dass Jesus seine Leute auch seine Freunde nennt. Und der ist wie durch eine Tür hindurchgegangen, hinter der ein neues Leben beginnt. Ein wirklich neues Leben. Natürlich, nicht alle Probleme sind beseitigt. Aber Jesus schenkt unserem Leben eine völlig neue Qualität. Die Schuld ist vergeben. Das Gewissen ist befreit. Der Tod ist entmachtet. Die Zukunft ist gesichert. Und ich habe einen neuen König. Und der soll jetzt über mein Leben bestimmen. Das ist die logische Folge. Wer zu Jesus kommt, der wird von da an auch mit Jesus leben. Wer wirklich gläubig geworden ist, der wird von da an auch als Gläubiger leben. Wenn eine Frau einen Mann geheiratet hat, dann wird sie nach der Hochzeitsreise nicht sagen, so, das war ja jetzt sehr schön und ich freue mich, dass ich mit dir verheiratet bin, aber lass mich mal jetzt zu meinen alten Kontakten zurückgehen und in meine alte Wohnung. Es ist ja schön, dass ich jederzeit zu dir kommen kann und dass du da bist und dass ich weiß, wenn es mal später ans Sterben geht, dann kann ich auch zu dir kommen und ich bin so dankbar, dass ich so einen guten Mann habe. Es ist wunderbar, mit dir verheiratet zu sein. Also war eine schöne Hochzeitsreise und jetzt gehe ich wieder meine eigenen Wege und ab und zu komme ich aber und wir bleiben irgendwie in Kontakt, mein Liebster. Das würde niemand machen. Zu Jesus kommen, in ein persönliches Verhältnis, heißt dann auch mit Jesus zu leben. Und ich denke, manche haben auch deshalb Angst davor, zu Jesus zu kommen, weil sie sich nicht vorstellen können, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und da gibt es ja auch ganz abenteuerliche Vorstellungen und Vorurteile. Wenn ich Christ werde, dann kann ich mir alle Lebensfreude abschminken. Und so sagen ja manche so absurd, ich will erst noch mal was vom Leben haben, bevor ich Christ werde. So als ob mit dem Christwerden dann das Leben aufhören würde, als ob sie was verpassen würden, wenn sie Christ würden für den Rest ihres Lebens. Dabei ist das ja in der Wirklichkeit genau umgekehrt. Und Menschen, die spät erst zu Jesus gefunden haben, haben das immer wieder gesagt. Was habe ich verpasst dadurch, dass ich erst so spät Christ geworden bin? Aber gut, gerade, dass ich es noch rechtzeitig geschenkt bekommen habe. Wir verpassen nicht das Leben, sondern wir gewinnen das Leben mit Jesus. Aber da gibt es eben viele schwierige und falsche Vorstellungen. Und darum sagt Jesus uns das, was für ein Leben uns erwartet, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir in diese persönliche, verbindliche Lebensgemeinschaft mit ihm einzutreten wagen. Jesus hat von Anfang an für klare Verhältnisse gesorgt. Er hat denen, die zu ihm kommen wollten, von vornherein gesagt, woran sie bei ihm sind. Und worauf sie sich bei ihm einlassen. Er hat nichts hinter dem Berg gehalten. Und darum wollen wir jetzt diese zweite Frage stellen, wie lebe ich mit Jesus? Erstens, wie komme ich zu Jesus? Und jetzt zweitens, wie lebe ich mit Jesus? Sie haben hier mit dem Predigttext eine Situation vor sich, in der Jesus seinen Zuhörern mit Worten so wie ein Prospekt vor Augen malt. Da zeigt er, Leute, guckt her, wer mit mir leben will, der muss sich auf Folgendes gefasst machen. Den wird Folgendes erwarten. Und wir wollen das jetzt gemeinsam lesen. Vers 34 geht es los in Markus 8. Und er, Jesus, rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn, also Jesus, schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. So hat es der Herr Jesus selbst gesagt. Diese Verse sind eine starke Herausforderung. Das Leben, das Jesus für uns bereithält, ist ein Leben nach Gottes Maß. Und dieses Maß ist erstens klein, zweitens groß und drittens größer. Sie werden gleich sehen, was ich damit meine. Das Erste, was zum Leben mit Jesus gehört, ist das kleine Ich. Und diesen Vers müssen wir am ausführlichsten bedenken, weil daraus die anderen folgen. Das kleine Ich ist das erste Kennzeichen des Lebens mit Jesus. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das kleine Ich. Das ist nicht psychologisch gemeint. Das ist nicht in dem Sinne gemeint, dass ich ein schwaches Selbstbewusstsein habe oder so eine wackelige Persönlichkeit bin, wenn ich zu Jesus komme. Das kann ganz unterschiedlich sein. Selbstverleugnung bedeutet nicht, dass ich eine lasche Type werde, die es allen recht machen will. Dass ich keine feste Meinung habe. Dass ich mich so halb dafür entschuldige, überhaupt da zu sein. Ja, ich bin nun mal da, aber ich kann auch nichts dafür, ja. Nein, Selbstverleugnung hat mit meinem Willen zu tun. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, dazu gehört auch ein bewusster Entschluss. Das steht auch im griechischen Text ausdrücklich da. Wer will? Wir haben neulich gesehen, dass wir das natürlich nicht aus eigener Kraft schaffen. Auch nicht dieses Wollen. Aber wir dürfen Gott bitten, Herr, schenke mir einen echten, festen Glauben. Und lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat, wie wir singen im Lied. Lass mich glauben, Herr. Und wenn Gott den Glauben schenkt, dann schenkt er auch die dazugehörende Nachfolge und dann befreit er auch unseren Willen, dass wir von ganzem Herzen wollen, was der Herr von uns will. Und so sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, in diese Nachfolge, da rutscht man nicht hinein, ohne es zu merken und plötzlich folgt man Jesus nach. Das kleine Ich spricht ein großes Ja und ein großes Nein. Das kleine Ich sagt Nein zu meinem Eigenwillen, Nein zu meinen eigenen begrenzten Vorlieben und Vorstellungen, Nein zu meiner Selbstbestimmung. Und das kleine Ich spricht ein großes Ja zu Gottes Willen, zu Gottes Vorstellung, die er uns in seinem Wort offenbart, und zu Gottes Bestimmung. Man könnte auch sagen, das kleine Ich lernt eine neue Grammatik. Die alte Grammatik ist die, die wir in der Schule lernen. Erste Person ich, zweite Person du, dritte Person er, sie, es. Die Schüler strahlen alle, genau. Die neue Grammatik ist genau umgekehrt. Erste Person er, Jesus. Er hat das Sagen. Zweite Person, du, der Nächste, dem ich dienen will. Und dritte Person, ich. Also wenn ihr morgen gefragt werdet in Englisch, Erstperson Singular, sagt ihr er. Gefährlich. Wer anfängt mit Jesus zu leben, der lernt eine neue Grammatik. Und die Betonung liegt auf Lernen. Das geht natürlich nicht per Knopfdruck. Jetzt bin ich Christ und jetzt kann ich diese neue Grammatik. Eine Fremdsprache kann man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das muss gelernt werden. So auch diese neue Grammatik, dass wir es lernen, Jesus zu verstehen, lernen, ihm zu gehorchen, lernen, seinen Willen zu erkennen. Das ist ein Prozess, dafür brauchen wir sein Wort, dafür brauchen wir die Gemeinschaft der Christen, dass wir uns gegenseitig bei diesem Lernen helfen. Wissen Sie, und viele denken, das muss dann von einem Augenblick auf den anderen perfekt gehen. Ich muss den Schalter umlegen und alles perfekt können. Und diese Menschen werden in große Zweifel gestürzt, weil sie sagen, ich falle immer wieder in Sünde. Ich merke immer wieder, dass ich die alte Grammatik noch habe in meinem Leben. Bin ich überhaupt ein Christ? Wir müssen ganz deutlich sagen, Jesus nimmt uns in die Schule. Ein Christ ist ein Jünger und ein Jünger ist ein Schüler. So kann man das wörtlich übersetzen. Jesus will uns das lehren. Er nimmt uns in seine Schule. Wir bleiben, solange wir auf dieser Erde sind, immer Schüler Jesu. Aber er will diese Grammatik immer mehr in unser Herz schreiben, diese neue Grammatik. Und schauen Sie hin, da steht, wer mir nachfolgen will, das sagt Jesus nicht nur zu seinen engsten Vertrauten. Mit diesen engsten Vertrauten, mit den Jüngern hat er allein gesprochen in den Versen 31 bis 33. Das können Sie zu Hause mal nachlesen. Aber Vers 34 beginnt damit, dass hier steht, und er rief zu sich das Volk und seine Jünger. Und denen allen sagt er, folge mir nach. Und das ist ganz wichtig. Das kleine Ich, das ist kein Spezialprogramm für einige besonders eifrige Christen. Das ist nicht sozusagen die hohe Kunst des Christseins für die Märtyrer und für die besonders gereiften Leute, sondern Jesus rief zu sich das Volk. Und er hat alle, die er zum Glauben gerufen hat, auch zugleich in die Nachfolge gerufen. Das gilt für jeden Christen, das kleine Ich. Wer immer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und schauen Sie, wir sehen hier, die Kosten sind hoch. Die Kosten, zu Jesus zu gehören, sind hoch. Der Preis dafür ist mein dickes, fettes, selbstgerechtes Ich. Wenn ich zu Jesus komme, komme ich nicht nur zu meinem Retter, sondern auch zu meinem König, hatten wir gesagt. Und schauen Sie, das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich dem Glauben noch irgendetwas hinzufügen muss und erst wenn ich das hinzugefügt habe, erst dann ist mir die Schuld wirklich vergeben. Wir müssen das richtig verstehen und ich bete so darum, dass hier kein Missverständnis entsteht. Christ werde ich allein durch den Herrn Jesus. Es ist allein sein Verdienst, dass ich mich an ihn klammere, dass ich ihn um die Vergebung meiner Sünde bitte, dass ich ihn, weil er meine Schuld bezahlt hat am Kreuz von Golgatha, als meinen völlig ausreichenden Retter anrufe, mich an ihn im Glauben klammere und ihm vertraue. Aber der Jesus, den ich da in mein Lebenshaus einlasse, wenn wir mal dieses Bild verwenden wollen, wenn Jesus sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also der Jesus, den ich da aufnehme in mein Lebenshaus, der kommt zu mir eben als der, der er ist. Und als wer kommt er? Er kommt als der Retter und als der Herr. Wenn ich sage, Jesus, komm in mein Leben, dann kommt der ganze Jesus. Und der ganze Jesus ist immer der Retter und der Herr. Mehr als 700 Mal wird Jesus im Neuen Testament Herr genannt. Kyrios. Und das macht einmal deutlich, dass er wirklich Gott ist, der wahrhaftige Sohn Gottes. Aber Kyrios, das bedeutet zugleich, er ist der souveräne Herrscher. Und er will der souveräne Herrscher im Leben seiner Leute sein. In deinem Leben und in meinem Leben. Und die Frage ist nicht, ob wir das immer perfekt schaffen. Wir schaffen es nicht. Paulus hat es auch nicht geschafft. Martin Luther hat es auch nicht geschafft. Hudson Taylor hat es auch nicht geschafft. Keiner schafft es perfekt. Jesus erzieht uns, er bleibt dran an uns. Aber die Frage ist, bin ich grundsätzlich bereit, mit dieser neuen Grammatik zu leben? Ist das dein Wille? Ist das deine Bereitschaft? Ist das dein Gebet, dass du sagst, Herr, verankere diese neue Grammatik immer fester in meinem Leben? Du sollst mich führen. Und das meint Jesus, wenn er sagt, dass ich mich selbst verleugne und mein Kreuz auf mich nehme. Hier ist jedes Wort wichtig. Was bedeutet denn das, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Wir denken, na ja, das sind so die Schwierigkeiten und die Widerstände des Lebens und jeder hat eben sein Kreuz zu tragen, sagt der Volksmund. Der eine hat einen fauchenden Nachbarn und der nächste eine unbequeme Schwiegermutter und der dritte ärgert sich über seine Arbeitskollegen. Jeder hat eben so sein Kreuz zu tragen. So ist es aber nicht gemeint. Sondern, was war das Kreuz im ersten Jahrhundert? Ein grausames Folterinstrument. Und wer an diesem Kreuz hing, der starb. Darum geht es. Und wer sein Kreuz trägt, der ist auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Und wer sein Kreuz auf sich nimmt, um es zu tragen, das heißt, der hat mit seinem Leben abgeschlossen, der geht zum Sterben. Und so ist das gemeint. Das ist nicht im Sinne der stoischen Philosophie gemeint, füge dich in dein Leid und trage dein Kreuz, sondern das heißt, gib dein angestammtes Selbstbestimmungsrecht in den Tod. Dein dickes, stolzes Ego. Leg es Jesus zu Füßen. Lass es los. Tritt dein Eigentumsrecht an Jesus ab. Er ist der Herr. Nur so kannst du mit ihm leben. Also, das ist das Gleiche. Sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, das sind zwei verschiedene Ausdrücke für ein und dieselbe Sache. Synonyme. Gib dein Selbstbestimmungsrecht ab. Und dann schickt Jesus, hochinteressant, in Vers 35 die Begründung hinterher, warum das so wichtig ist. Dann sagt er, denn, ausdrücklich, denn, Begründung, wer sein Leben erhalten will, und damit meint er, wer sein altes, stolzes, selbstbestimmtes Leben um jeden Preis erhalten will. Also wer gerade Vers 34 nicht umsetzen will, wer nicht sein Kreuz auf sich nehmen will, wer nicht sich selbst verleugnen will, wer sein altes, stolzes Leben erhalten will, der wird es ganz verlieren. Weil er Gott verfehlt. Der wird in der Verdammnis enden. Das ist hier gemeint. Wer nicht bereit ist zu sagen, Jesus ist mein Herr, weil er sein armseliges Leben irgendwie durchretten will und die Dinge, an denen er so hängt und die er meint, nicht entbehren zu können, der wird es ganz verlieren, sagt Jesus. Der wird es ganz verlieren. Und wer dagegen bereit ist, Vers 35, zweite Hälfte, sein Leben zu verlieren um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten, der kriegt das ewige Leben, der kriegt schon jetzt die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Verstehen Sie, so ist das gemeint. Wer zu Jesus kommt und wer seinem Evangelium glaubt, wer bereit ist zu diesem kleinen Ich, zu dieser neuen Grammatik, erst der gewinnt das wahre Leben, das unzerstörbar ist. Und wissen Sie, man lernt ja bei jeder Predigt etwas dazu. Ich habe über diesen Text schon häufiger gepredigt, aber ich habe erst diesmal bei der Vorbereitung gemerkt, dass diese drei Begriffe, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, Vers 34, und sein altes Leben verlieren, dass das drei Begriffe für ein und dieselbe Sache sind. Nämlich, dass ich bereit bin, Jesus das Bestimmungsrecht über mein Leben zuzugestehen. Ich verleugne mein dickes Ich. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich bin bereit, das alte, dicke Ego sterben zu lassen. Und damit verliere ich mein altes, selbstbestimmtes Leben. Jesus ist die Sache so wichtig, dass er das mit drei verschiedenen Ausdrücken beschreibt, worum es hier geht, bei diesem kleinen Ich. Habe ich auch erst diesmal richtig entdeckt. Und die Frage ist, bist du bereit zuzugeben, dass Jesus so über dein Leben bestimmen darf? Ich denke da an einen Familienvater, den ich persönlich kenne. Ist jetzt irgendwo in Süddeutschland. Er war auf der Suche nach einer interessanteren Arbeitsstelle, weil er sich nicht mehr so ausgefüllt fühlte in seinem Job. Und dann hat er ein hochdotiertes Superangebot erhalten. Und ich habe das sehr genau mitbekommen, weil wir in dieser Zeit oft miteinander gesprochen, telefoniert haben. Und dann gab es ein Problem. Er sagte damals, wenn ich diesen Job annehme, dann muss ich umziehen. Dann muss ich meine ganze Familie woanders hinnehmen. Aber er wusste zugleich, dass er dringend gebraucht wurde in der kleinen Gemeinde, zu der er gehörte. Und das war ein harter Kampf für ihn. Aber dann hat er die Stelle wirklich losgelassen und hat sich mit einer anderen Lösung begnügt, die auf den ersten Blick nicht so schön war. Aber er wollte den Posten in der Gemeinde nicht räumen, auf den Gott ihn gestellt hat. Und dann hat er an seinen Verhandlungspartner einen Brief geschrieben, gesagt, wissen Sie, ich bin Christ und ich habe von Gott her kein grünes Licht, zu Ihnen zu kommen. Ich würde es so gern machen. Ihre Stelle ist hochinteressant für mich. Das Gehalt ist völlig in Ordnung und akzeptabel. Aber verstehen Sie bitte, dass ich aus Gewissensgründen nicht kommen kann. Das ist ein Beispiel dafür, was Jesus meint, sich selbst verleugnen. Sein altes Ego und sein altes Leben loslassen. Und solche Situationen sind immer wieder Testfälle, die Gott uns schickt, mit denen wir auch unser Herz prüfen können. Wie viele Christen leben in dieser gefährlichen Täuschung, dass sie sagen, ja, ich bin irgendwann mal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen, deswegen bin ich ja wohl Christ. Ich habe die Hand an der richtigen Stelle gehoben, als der Evangelist aufgerufen hat. Ich frage dich, ist Jesus dein Herr? Oder einer sagt, naja, der Glaube war bei mir immer selbstverständlich. Hab das schon im Kindergottesdienst mitbekommen und das war für mich nie zweifelhaft. Ich habe das immer alles so akzeptiert. Ich weiß das auch alles. Ich frage dich, hast du dem Herrn Jesus Christus dein Leben anvertraut? Hast du dich ihm als deinem Retter und König wirklich hingegeben? Und natürlich fragen wir zurück, muss das denn sein? Kann man nicht auch Christ sein ohne diese Radikalität, ohne diese Nachfolge? Kann man nicht auch sagen, okay, Jesus, ich beschränke mich auf die Sündenvergebung, aber lass mich bitte sonst in meinem alten Leben weitermachen? Wie diese seltsame Ehefrau, die ich da vorhin zitierte. Jesus sagt, nein, es geht nicht. In Lukas 14, Vers 27 sagt der Herr Jesus, und er verwendet Worte, die er auch hier in unserer Passage gebraucht. Wer nicht sein Kreuz trägt, damals wieder, und mir nachfolgt, was ist mit dem? Der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt, es geht nicht. Es geht nur ganz oder gar nicht. Entweder oder. Es gibt keinen Kompromiss. Und wohlgemerkt, hier geht es nicht um eine Zusatzleistung zum Glauben. Das wäre furchtbar, wenn Sie das missverstehen würden. Hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Wenige Verse vorher in Lukas 14, 23 hat Jesus zu seinen Leuten gesagt, geht an die Hecken und Zäune, holt die ärmsten, zerschlissensten, sündigsten, armseligsten Figuren in mein Reich. Ruft sie alle zum Glauben. Ich will sie alle retten. Sie sollen alle kommen. Sie sollen alle heil werden, wenn sie glauben. Also er ruft alle, er will nicht irgend so ein hohes Maß aufbauen, über das nur besonders Fromme und Begabte rüberspringen können. Aber wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann erwartet er, dass wir ihn als den respektieren, der er ist, als den Retter und den König. Also das ist das eine, was zum Leben mit Jesus gehört, das haben wir am ausführlichsten uns anschauen müssen, das kleine Ich. Dass ich Jesus das zugestehe, dass er über mein Leben verfügen darf. Dass ich Jesus das zugestehe, dass er bei den Entscheidungen, die ich zu treffen habe, das letzte Wort hat. Welchen Beruf? Welchen Ehepartner? Wie soll ich mich verhalten in bestimmten Situationen? Natürlich hören wir nie auf für alles eine Patentlösung, eine Stimme oder dass wir für alles eine Bibelstelle haben. Aber die Grundausrichtung, auf die kommt es dem Herrn an, dass ich sage, Herr, du sollst mich lenken und mein Leben soll dir dienen. Und dir gehorchen von ganzem Herzen und mit allem, was ich habe und bin. Und das hat dann Folgen. Schauen Sie, Johannes der Täufer, der hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das sollte auch unser Gebet sein. Er muss wachsen in unserem Leben, dass er groß wird. Ich aber muss abnehmen. Ich muss bereit sein, dass mein Ego zusammenschmilzt. Und erst dann kann ich voller Freude und Sicherheit und Gewissheit auch meinen Dienst für den Herrn tun. Und das hat dann Folgen. Wer Ja sagt zum kleinen Ich, der ist dann auch bereit, und das ist das Zweite, für das große Wagnis. Also, das ist das zweite Kennzeichen. Erstens das kleine Ich und zweitens das große Wagnis. Ist auch klar. Wer nicht im Hauptberuf damit beschäftigt ist, sein eigenes Ich aufzupäppeln, der ist dann auch frei, etwas für Jesus zu wagen. Auch das schwingt schon mit in Vers 35. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, das heißt, wer seinen Eigenwillen an Jesus abtritt, wer nicht immer nur seinen eigenen Vorteil sucht, seine eigene Ehre sucht, sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen will, der ist dann auch bereit, etwas für Jesus zu riskieren. Wir könnten auch etwas freier dann übersetzen, wer sein Leben riskiert um Jesu und des Evangeliums willen. Das ist so wie jener junge Missionar. Der wollte mit Freunden auf ein schwieriges Missionsfeld. Und die älteren Herrschaften haben ihn gewarnt und haben gesagt, weißt du nicht, dass es dich das Leben kosten kann, wenn du dorthin gehst, in dieses gefährliche Gebiet, in dieses schwierige Land. Du kannst dein Leben dort verlieren auf dem Missionsfeld. Und was antwortete der junge Mann? Er sagte, ich habe mein Leben schon verloren, bevor ich loszog. Und das ist genau die Wahrheit dieses Verses. Er meinte damit, ich habe es Jesus an die Hand gegeben, mein Leben. Ich habe es aus meiner Hand gegeben. Es gehört mir schon nicht mehr. Und er soll darüber verfügen. Natürlich hat der das auch nicht ein für alle Mal im Griff gehabt. Der hat bestimmt auch manchmal sein altes Ich gespürt. Und der ist manchmal bestimmt auch wieder zur alten Grammatik zurückgefallen. Aber das war sein Gebet. Das war die Grundausrichtung seines Lebens. Was ist deine Grundausrichtung? Von Natur aus scheuen wir dieses Wagnis. Und das ist die Not, die der Herr Jesus im letzten Vers beschreibt, wenn Sie Vers 38 sich angucken. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem sündigen und abtrünnigen Geschlecht, unter dieser gottlosen Generation, das ist unser Problem. Und Jesus sagt, es gibt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schämen uns seiner oder wir stellen uns offen zu ihm. Offen zu ihm, wenn auch mit schlotternden Knien. Und das ist das große Wagnis, das der Herr Jesus seinen Leuten nicht erspart, liebe Mitchristen. Und deswegen leben wir als Christen auch nicht ungefährlich in dieser Welt. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Wer offen sagt, Jesus ist mein Herr, und wer noch mehr sagt, Jesus ist der Herr für alle, der eine. Wer zu Jesus einlädt, wer missioniert, der macht sich verdächtig, jawohl. Und das Bekenntnis zu Jesus ist schon immer teuer gewesen. Hier in Westeuropa geht es uns noch vergleichsweise gut, aber bei näherem Hinsehen ist es so leicht auch nicht. Fragen Sie mal Ihre Kinder in der Schule. Und vieles haben Sie sicherlich selbst auch im Arbeitsplatz schon erlebt. Und denken wir an den zunehmenden öffentlichen Druck. Ich habe neulich gehört von einer Gemeinde in Hannover, die aus christlicher Perspektive eine Ausstellung zu den Weltreligionen durchführen wollte, jetzt in der nächsten Zeit im Freizeitheim Farnwald. Das ist ein öffentliches Freizeitheim hier mitten in Hannover. Und erst hatte man es ihnen zugestanden und dann hat man ihnen relativ kurzfristig doch wieder die Genehmigung zu dieser Ausstellung entzogen. Und ich lese Ihnen mal einen kleinen Abschnitt aus der Begründung vor, die im Namen der Stadt Hannover gegeben wurde. Da heißt es, nach Rücksprache mit dem Büro des Oberbürgermeisters, Bereich zentrale Angelegenheiten, Integration, sind wir zu der Überzeugung gekommen, die Ausstellung Weltreligionen in unserem Haus nicht zu zeigen. Sie bemühen sich zunächst um eine sehr neutrale Beschreibung der unterschiedlichen Weltreligionen, kommen aber am Ende zu dem Schluss, dass das Evangelium die richtige Botschaft sei. Ausstellungen und deren Aussagen werden dem Freizeitheim Farnwald zugeschrieben. Da unser Haus eine städtische Einrichtung ist, müssen wir in religiösen Fragen Neutralität bewahren. Wir möchten die Ausstellung deshalb nicht in unseren Räumen zeigen. Zitat Ende, gezeichnet von einer Diplom-Kulturpädagogin, Geschäftsführung Freizeitheim Farnwald, Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Bildung und Qualifizierung. Also, in diesem Freizeitheim Farnwald werden alle möglichen, zum Beispiel buddhistischen, Veranstaltungen und Vorträge durchgeführt. Als ob das keine weltanschauliche Parteinahme und Positionierung wäre. Und wenn Christen die Religion fair darstellen, aber sagen, es ist unsere Überzeugung, das Evangelium ist die richtige Botschaft, dann reicht das einem öffentlichen Freizeitheim in Hannover im Jahr 2009 aus, um diese Ausstellung, die man schon genehmigt hatte, wo es schon also Verträge gab, kurzerhand einfach aus dem Programm zu streichen. Das große Wagnis, dass wir uns zum Herrn bekennen. Das große Wagnis, vielleicht auch am kommenden Donnerstag, wenn Professor Gitt seinen nächsten Vortrag hält im Audimax der Universität. Und wir beten dafür, dass der AStA, also dieser Allgemeine Studentenausschuss, möglichst keine Störmanöver durchführen kann, die verhindern, dass die Veranstaltung ordentlich über die Bühne gehen wird. Was sind wir bereit für Jesus zu wagen? Er verlangt von uns ja nicht, dass wir Glaubenshelden werden. Sehen Sie auch Petrus. Petrus ist unter Druck mal schwach geworden. Aus Angst vor Verfolgung hat er Jesus verleugnet. Aber hinterher hat es ihm leid getan. Es hat ihm leid getan und er hat bitterlich drüber geweint. Und Jesus hat ihm vergeben und hat ihn dann erneut als Zeugen losgeschickt. Und so macht es mit uns auch. Jünger Jesu sind keine Roboter. Keine Schwarzeneggers, die immer und allzeit unerschrocken vorangehen. Nehmen Sie Timotheus. Timotheus war sicher einer der besten Schüler von Paulus. Aber Timotheus wurde zwischendurch mal schwach. Und wissen Sie, was Paulus ihm geschrieben hat? 2. Timotheus 1, Vers 18. Da schreibt Paulus, schäme dich nicht für das Zeugnis von Jesus. Schäme dich nicht für das Zeugnis von Jesus, schreibt Paulus dem Timotheus. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die sich manchmal schämen für das Zeugnis von Jesus. Es ist dem Timotheus auch so gegangen. Auch Menschen, die ein brennendes Herz für Jesus haben, auch diesen Menschen rutscht dieses Herz manchmal in die Kniekehlen. Das ist die Erfahrung fast aller Christen. Und wer ein Jünger Jesu ist, der ist nicht perfekt, aber er wird nicht absichtlich schweigen können. Und er wird nicht ständig schweigen können. Und er wird nicht ungerührt den Mund halten können, sondern wenn es Situationen gibt, wo wir merken, jetzt müsstest du eigentlich reden und wir schweigen trotzdem, dann schlägt einem manchmal richtig so innerlich das Herz. Man spürt das, jetzt müsstest du eigentlich was sagen. Und man ist hinterher traurig, wenn dann die Angst gesiegt hat und nicht die Bereitschaft, den Herrn zu bekennen. Man sagt, Herr, vergib mir, lass es das nächste Mal besser laufen. Also es geht nicht darum, dass wir immer alles schaffen, so gern wir es wollten. Timotheus hat es nicht geschafft, Petrus hat es nicht geschafft. Aber es geht darum, dass wir sagen, Herr, es ist mein tiefes Wollen, dich nicht zu verleugnen und dich zu bezeugen. Du bist doch mein Herr. Und lass uns so beten, dass der Herr da an uns arbeitet. Schauen Sie, wenn ein Baby lebt, dann schreit es. Und wenn ein Christ lebt, dann bekennt er. Das Baby wird nicht zum Baby dadurch, dass es schreit, aber weil es ein lebendiges Baby ist, schreit es. Der Christ wird nicht zum Christen dadurch, dass er bekennt. Das ist nicht eine Leistung, die wir bringen müssen, um Christ zu werden. Aber wenn wir Christen sind, dann werden wir bekennen, wollen, mit allen Schwächen, die noch an uns haften. Also das ist das zweite Kennzeichen, das zur Nachfolge Jesu gehört, das kleine Ich und das große Wagnis. Und dann kommen wir noch schnell zum dritten Kennzeichen, das größere Ziel. Das kleine Ich, das große Wagnis, drittens das größere Ziel. Wer mit Jesus lebt, der hat ein größeres Ziel vor Augen. Und das sehen Sie hier in den noch verbliebenen Versen 36 und 37. Da sagt der Herr Jesus, denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele löse? Das heißt wörtlich, was kann der Mensch als Tauschmittel für sein Leben geben? Womit können wir uns auslösen? Mit nichts. Was bringt's mir, wenn ich Kompromisse mache, um etwas leichter durchzukommen, um etwas besser dazustehen, um ein etwas lockereres Leben zu haben? Was bringt's mir? So viel wir hier auch erreichen mögen, an Ansehen, an Ehre, an Wohlstand, an Erfolg, nichts ist wirklich groß. Nichts. Nichts ist so groß, dass wir uns dafür das ewige Leben kaufen können. Nichts ist wertvoll genug, um es als Tauschmittel einzusetzen für unser Leben. Nichts gibt mir den Frieden mit Gott. Und wer mit Jesus leben will, dem stellt Jesus darum dieses große Ziel, dieses größere Ziel vor Augen, auch heute Morgen wieder. Und er sagt uns, du lass dich nicht umgarnen. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht festnageln. Lass dich nicht in den Schwitzkasten nehmen und knebeln von den vielen kleinen Zielen, die dich ablenken von dem größeren Ziel, das Jesus dir vorgibt. Lass dich nicht festhalten und knebeln und ablenken. Schauen Sie, nicht mal, wenn du den ganz großen Coup machen würdest. Nicht mal, wenn du so berühmt werden würdest, dass du nur noch mit Bodyguards hier in den Gottesdienst kämst. Und mit einer langen Reihe von Limousinen, die deinen Wagen sichern und begleiten. Nicht mal, wenn dir das gelänge, wird es dir wirklich etwas bringen. Jesu Nachfolger haben die größere Perspektive. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch an seiner Seele Schaden? Was nützt es, wenn wir hier alles erreichen und dann bei Gott mit leeren Händen dastehen? Nachfolger nehmen das unvergängliche Leben wichtiger als das vergängliche. Und deswegen sind wir weitsichtige Leute. Nein, Christen müssen nicht immer arm sein. Christen können auch richtig wohlhabend sein, wenn Gott das schenkt. Christen können, wenn Gott das will, auch in ganz führende Positionen hineinkommen und dort eine Menge Gutes bewegen, wenn Gott das will. Das ist nicht der Punkt. Paulus hat mal gesagt, ich kann hoch sein und ich kann niedrig sein. Ich kann in der Welt gegebenenfalls Erfolg haben oder ich kann sozusagen am Existenzminimum herumknabbern. Es kann Gott mich einmal so führen und einmal so. Gott kann den einen ganz berühmt und reich werden lassen und den anderen ganz unberühmt und arm bleiben lassen. Gott hat mit jedem seinen eigenen Weg. Das entscheidet nicht über Glück und Unglück. Also, aber die Frage ist doch, und ich bitte Sie, dass Sie das zum Schluss noch mitnehmen, weil es so wichtig ist. Die Frage ist doch, vor welcher Instanz will ich gut dastehen am Ende, wenn es drauf ankommt? Und dieser Vers 38, der zeigt am Schluss nochmal, ja, man kann sagen, mit brutaler Klarheit, dass es nur zwei Instanzen gibt. Und entweder ich will vor der einen gut dastehen oder vor der anderen. Und was sind diese Instanzen? Die eine Instanz ist, wie der Herr Jesus hier sagt, dieses wörtlich, dieses sündige und ehebrecherische Geschlecht. Das heißt, diese kaputte, korrupte Instanz, die die Bibel Welt nennt. Das ist die eine Instanz. Und entweder ich will vor dieser Instanz gut dastehen, vor dieser korrupten Instanz, vor diesem sündigen und ehebrecherischen Geschlecht, oder was ist die andere Instanz? Was steht hier? Wenn er kommen wird in der Herrlichkeit des Vaters mit den heiligen Engeln. Das ist die andere Instanz. Oder ich will gut dastehen vor dem Vater und vor dem Menschensohn, vor dem Herrn Jesus, der kommt in der Gegenwart der heiligen Engel in der himmlischen Welt. Das ist die andere Instanz. Und ich kann nicht gleichzeitig vor beiden Instanzen gut dastehen wollen. Ich kann als Christ auch in der Welt ein gutes Ansehen haben. Das ist auch nichts Verwerfliches. Das kann auch sehr nützlich und sehr dienlich sein. Aber ich darf dieses gute Ansehen nicht erkaufen um den Preis von Kompromissen und Ungehorsam gegenüber dem heiligen Gott und seiner ewigen Instanz. Und darum müssen wir immer wieder unser Herz daraufhin überprüfen. Vor welcher Instanz willst du gut dastehen? Vor der göttlichen oder vor der weltlich Korrupten? Das ist die letzte entscheidende Frage. Also, Christen sehen das größere Ziel. Und darum sind Christen die einzigen Realisten. Die einzigen, die die Wirklichkeit richtig anpacken. Weil wir wissen, aller Kampf, alle Selbstaufgabe, aller Verzicht, den der Herr Jesus uns manchmal zumutet, auch aller Spott und alle Verfolgung, es ist alles gut investiert. Denn er wird es uns zum Segen werden lassen. John MacArthur hat es so wunderbar formuliert. Er hat gesagt, wer weiß, dass die Zeit hier kurz und die Ewigkeit lang ist, der wird bereit, sich ganz Gott hinzugeben. Er ist bereit, exzellente Arbeit zu leisten, ohne stolz zu werden. Er ist bereit, Kritik zu ertragen, ohne bitter zu werden. Er ist bereit, Unrecht zu erdulden, ohne um die eigene Ehre zu kämpfen. Er ist bereit, Leid auszuhalten, ohne in Selbstmitleid zu versinken. Warum ist das so? Weil Jesus uns das größere Ziel vor Augen stellt. Und darf ich das zum Schluss nochmal sagen? Es geht nicht darum, dass ich das alles souverän im Griff habe. Petrus hat es nicht souverän im Griff, Paulus hat es nicht souverän im Griff, Timotheus hat es nicht souverän im Griff. Aber es geht um die Frage, was ist die Grundausrichtung deines Herzens? Darum geht es. Nach welchem Maß willst du leben? Jesus sagt, das Leben mit mir hat dieses Maß, das kleine Ich, das große Wagnis und das größere Ziel. Und wenn einer am Schluss fragt, muss ich das alles leisten? Muss ich das alles wirklich leisten, um Christ zu werden? Dann sage ich dir ganz eindeutig, nein, das kannst du gar nicht leisten. Aber wenn du zu Jesus gekommen bist, wenn du dich ihm als deinem Retter und König anvertraut hast, dann sorgt Jesus dafür, dass dein Leben immer mehr diese Kennzeichen bekommt. Schritt für Schritt. Ein Baby, dem das Leben geschenkt wurde, es wird schreien. Und so will der Herr Jesus dafür sorgen, dass diese Kennzeichen immer mehr unser Leben prägen und das Leben unserer Gemeinde prägen. Und das Leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir es miteinander teilen, prägen. Und lasst uns den Herrn darum bitten, dass er uns immer wieder diesen Blick schenkt auf sein großes Ziel, auf seine Wahrheit und auf seine Macht. William Carey war wahrscheinlich der erste China-Missionar. Er war ein Mann, der diese Hingabe gelebt hat. Und dann erfuhr, als er weit in China im Inland war, von seinem Sohn Felix. Er hatte eigentlich von dem Felix gehofft, dass der mal seine Arbeit weiter unterstützen und damit einsteigen würde. Und dann bekam er in einem Brief die Nachricht, dieser Felix hatte einen wichtigen Diplomatenposten in der englischen Regierung übernommen. Normalerweise wäre ja jeder Vater sehr stolz darauf gewesen. Aber was schrieb Carey an einen Vertrauten? Er schrieb, Felix vertändelt sich als Botschafter. Felix vertändelt sich als Botschafter. Nein, auch als Politiker kann ein Christ Gott dienen. Das hat Carey nicht prinzipiell in Frage gestellt. Aber er kannte seinen Felix. Und er hatte bei seinem Felix den Eindruck, dass dem die Ehre bei Menschen und die Karriere zu wichtig war. Und dass der das große Ziel aus den Augen zu verlieren drohte. Und deshalb schrieb Carey mit bangem Herzen, Felix vertändelt sich als Botschafter. Lasst uns den Herrn bitten, dass wir unser Leben nicht vertändeln, dass wir unsere Gaben nicht verschwenden. Das heißt ja nicht, dass Christen in dieser Welt keinen Erfolg haben dürfen. Gott führt einmal so und einmal so. Aber die Frage ist, was ist mein eigentliches Ziel? Was ist mein innerer Antrieb? Die Frage ist letztlich, wem will ich dienen? Wem willst du dienen? Und es ist mein Gebet und meine große Hoffnung, dass diese Predigt keinen entmutigt. Das kann ja auch mal die Wirkung sein, wenn wir uns den hohen Anspruch Gottes vergegenwärtigen, dass wir dann sagen, ach, aber es soll keiner entmutigt hier rausgehen. Das wäre die falsche Reaktion, sondern im Gegenteil. Jesus will euch und sie ermutigen, weil er sagt, ich will dir dieses Leben schenken. Ich will dir in meiner Nachfolge dieses Leben nach meinem Maß schenken. Von Paul Humburg, dem großen Theologen, gibt es dieses wunderbare Wort. Er hat gebetet, Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Und lasst uns das doch alle beten. Herr, bring unser Leben auf das Niveau unserer Worte. Bring unser Leben auf das Niveau unserer Überzeugungen. Herr, wir wissen ja, dass du recht hast. Aber wir sehen, wie erbärmlich es manchmal in unserem Herzen und in unserem Alltag noch aussieht. Wir vertrauen uns dir an. Du musst es tun und du hast versprochen, uns nicht aus der Hand zu geben und mit uns zum Ziel zu kommen. Und in diesem Sinne wollen wir getrost in die neue Woche hineingehen, wollen uns diese Worte des Herrn Jesus immer vor Augen sein lassen und wollen mit dem Gebet leben, dass der Herr uns immer mehr dahin führt, dass unser Leben ihm und seiner Ehre dient. Er segne euch. Amen.